In der Corona-Hysterie werden die Freiheiten aller Bürger immer weiter eingeschränkt. Und die Merkel-GroKo lässt sich auch von lauten Warnungen wie dieser nicht abschrecken. Gerade die bundesweit befohlenen Ausgangssperren wären mit unserer Verfassung überhaupt nicht vereinbar. Der GroKo ist das offensichtlich egal. Das Infektionsschutzgesetz wird durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht. Merkel macht sich damit zur Herrscherin auch über die Länder. Die dürfen ab sofort in Sachen Corona-Gängelungen nicht einmal mehr mitreden. Das ist unser Schwerpunkt in dieser Woche in 7 Tage Deutschland. Am Mikrofon ist Detlef Rihe. Ihnen einen guten Tag. So klingt friedlicher Protest gegen das verschärfte Infektionsschutzgesetz. Tausende demonstrieren am Mittwoch in Berlin. Die Herrschenden lassen mal wieder Räumpanzer und Wasserwerfer auffahren, während im Reichstag Merkel sich ermächtigen lässt. Durften bisher die Ministerpräsidenten und die Landesparlamente wenigstens mitreden und mitdiskutieren, ist damit nun Schluss. Mit dem starren Blick auf wenig aussagekräftige Inzidenzen schränkt die GroKo jetzt unser aller Rechte ein, ohne die Zustimmung eines Parlamentes einholen zu müssen. Das regt Sie alle verständlicherweise auf.
Die Bevölkerung kann nichts tun, wir haben keinen Volksentscheid. Was die AfD erreichen will, das ist also ein starkes Manko an der ganzen Geschichte, dass die Bevölkerung nicht mitentscheiden kann. Man wählt sich seine Lügner und diese Lügner machen mit einem, was sie wollen, wie der Schäfer mit seinen Schafen.
Diese Regierung ist unberechenbar.
Beängstigend. Erinnert mich an die allerschlimmsten Zeiten, die wir in Deutschland hatten.
Klage erheben. Das ist die einzige Möglichkeit noch.
Und wir bewegen uns jetzt langsam von einer Bundesrepublik Deutschland in eine Diktatur namens Volksrepublik Merkel.
Sehr geehrte AfD, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dieses korrupte, verbrannte Merkel-System ja wirklich hasse, dass man diese wieder Person noch nicht eingebuchtet hat, ja, frag ich mich, wie ist so etwas möglich?
Vielen Dank für Ihre Meinungen per WhatsApp unter 030 439 70765. Da haben wir immer ein offenes Ohr für Ihre Meinungen. 030 439 70765. Das Infektionsschutzgesetz oder in Merkelsches Neusprech verpackt, das Bevölkerungsschutzgesetz, das allerdings niemanden wirklich schützt und alle lediglich gängelt, beschäftigt natürlich auch die AfD. Unsere Abgeordneten haben geschlossen im Bundestag gegen die Neuregelungen gestimmt. Ganz im Gegensatz übrigens zu den Grünen, denen das offensichtlich irgendwie egal war. Die haben sich enthalten bei der Abstimmung. Ein Nein gab es natürlich auch vom AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Bei ihm im Bundestag ist jetzt unser AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber.
Herr Chrupalla, in dieser Woche eine historische Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Man hat eine Bundesnotbremse verabschiedet. Wir müssen da ein bisschen sortieren. Wir fangen mal an mit dem Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz. Was genau heißt das für uns als Menschen?
Ja, das ist zum ersten Mal, dass im Prinzip auch in der bundesdeutschen Geschichte, dass bundeseinheitliche Einschränkungen unserer Grundrechte möglich sind. Nächtliche Ausgangssperre zum Beispiel. Also es ist einmalig nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir wieder in diese Einschränkungen kommen sind.
Nochmal ganz klar, Sie haben das gestern ja miterlebt im Bundestag. Von wann bis wann dürfen wir jetzt nicht mehr raus?
Ja, das wurde jetzt verschoben, da hat man sie ein bisschen aufgeweicht. Also das gilt jetzt nicht ab 21 Uhr, sondern ab 22 Uhr. Also auch dort hat man gesehen, dass man mittlerweile wie auf dem Bazar nicht nur um die Inzidenzwerte, über die wir gleich sprechen werden, gedealt hat wahrscheinlich, sondern auch um die Ausgangssperre. Am Endeffekt bleibt es aber eine Grundrechtseinschränkung, die wir klar ablehnen und die wir auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werden, um das dort zu entscheiden. Also das sind natürlich Einschränkungen, die absolut nicht gehen.
Dann diese merkwürdige Inzidenzregelung 165, die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule, hätten auch 155, 175. Woher kommt das? Haben Sie eine Erklärung?
Ja, vor allen Dingen ist es erstmal ein massiver Eingriff in den Föderalismus. Hier wurden die Länder komplett ausgehebelt. Also der Bund kann jetzt hier einheitlich entscheiden, ab welchen Inzidenzwerten in den Ländern und in den Kreisen hier vorangegangen werden. Man muss sich dran halten. Auch unsere Kinder leiden wieder massiv drunter. 165 ist auch man hat einfach einen Wert genommen, der keine wissenschaftliche Grundlage hat. Ja, die Kinder und Jugendliche sind keine Pandemietreiber. Auch das muss man immer wieder sagen. Und trotzdem werden sie in Mithaftung genommen. Ich finde das wirklich ungeheuerlich.
Dann kommen wir zu Infektionsschutzgesetz, Paragraph 28b. Und das ist ja wirklich der spannende Paragraph, der wirklich hier alles aushebelt. Damit wurde die Hoheit der Bundesländer aufgehoben. Die Bundesländer können nichts dagegen machen.
können nichts dagegen machen und auch selbst der Einzelne hat nicht mal das Recht mehr dagegen zu klagen. Auch das ist interessant. Also ich habe das in der Anhörung in unserem Gesundheitsausschuss gehört, Herr Dr. Foscaro hat das dort als unser Sachverständiger auch gut vorgetragen. Er hat gesagt, Millionen von Bürgern, die nicht infiziert sind und das Virus verbreiten könnten, werden daran gehindert, ihr Geschäft und ihre grundrechtlichen Freiheiten auszuüben. Also im Prinzip, es gibt Berufsverbot, das ist der wirkliche Notstand. Menschen müssen zu Hause bleiben und das ist wirklich nicht mit den Grundrechten vereinbar. Ein absolutes grundgesetzwidriges auch Verhalten der Bundesregierung.
Spannend die Dauer der epidemischen Lage. Insgesamt bis zum 30. Juni, jetzt erstmal vom Bundestag verabschiedet, aber diese Bundesnotbremse gilt nur bis zum 1. Juni, also 30 Tage vorher. Doch das kann ja alles willkürlich verlängert werden.
Wird auch willkürlich verlängert. Also es ist im Prinzip der Endlos-Lockdown, wie wir es immer gesagt haben. Wir kommen von der zweiten in die dritte, in die vierte, fünfte Welle. Keine Perspektive mehr im Land vorhanden. Die Depression wird weiterhin steigen. Und ich bin gespannt, wie man das den Bürgern erklären will, die dann auch im Sommer vielleicht mal doch in Urlaub wollen. Ja, und da kommen wir dann schon zu unseren Hoteliers und unserer Gastronomie. Also ich sehe ja wirklich massive Probleme für diejenigen, die hier in diesem Land noch arbeiten gehen und arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Also man kann es nicht endlos verlängern. Auch wenn die Infektionszahlen, wir reden nur von Infektionszahlen, nicht von Erkrankten, hier weiterhin auf einem gewissen Niveau sind.
Wie reagieren denn die anderen Oppositionsparteien? Die AfD ist die stärkste Oppositionspartei. Sie haben ja noch drei andere Oppositionsparteien. Ich höre, dass sogar selbst aus der Linken gibt es mittlerweile Zustimmung zu den Vorschlägen von der AfD.
Ja, absolut. Ich sag mal so, ich hätte mir natürlich dort sehr wohl gewünscht, dass auch zum Beispiel die Grünen, die ja noch Opposition sein wollen, dass die auch gegen dieses Gesetz gestimmt haben. Sie haben sich enthalten und zwar nicht, weil sie es zum Teil nicht gut finden. Im Gegenteil, sie wollten es sogar noch verschärfen. Also die Grünen wollten dieses Gesetz, für die war das zu lasch. Deswegen haben sie sich enthalten. Also sonst wäre es nämlich mit den Mehrheiten auch knapp geworden. Also insgesamt haben ja nur 342 dafür gestimmt. Wir hätten uns gewünscht, weil es auch in den Föderalismus der Länder eingreift, dass hier eigentlich eine Zweidrittelmehrheit greifen müsste. Auch das wird noch juristisch zu klären sein. Also es war eine knappe Mehrheit dafür. Auch daran sieht man, dass solche grundlegenden Einschnitte in die Grundrechte, aber auch wenn man hier einen gewissen Notstand ausrufen muss, das ist meiner Meinung nach, das gesamte Parlament mit einbezogen werden muss, vor allem also einbezogen in der Form, dass es hier eine Zweidrittelmehrheit gibt, die war nicht vorhanden. Man hat knapp hier ein Gesetz durchgepeitscht und daran erkennt man eigentlich die gesamte Spaltung in unserer Gesellschaft.
Ganz wichtig, was Sie ja gerade schon erwähnt haben, für Sie sind die Kinder.
Das finde ich wirklich mit das Traurigste und das hat am Mittwoch in der Debatte auch kaum Einklang gefunden, dass man hier gesehen hat, dass über die wirklich leiden, die Kinder, die Jugendlichen, dass hier überhaupt nicht gesprochen wird. Ich finde es wirklich absolut traurig, was hier gemacht wird, auch dass man hier unterscheidet zwischen systemrelevanten Kindern und nicht systemrelevanten. Für mich sind alle Kinder systemrelevant und daran sollten wir uns einen Maßstab nehmen, dass hier die Schulen geöffnet bleiben, dass die Kinder ihre Freunde treffen können. Jugendweihen werden abgesagt, Klassenabschlussveranstaltungen werden abgesagt. Also das muss man sich einfach auch mal vorstellen, was hier passiert mit den Jugendlichen. Sportveranstaltungen dürfen nicht stattfinden, also man kann nicht zum Training gehen. Das ist mittlerweile seit einem Jahr so. Ja, also das ist diese Ungleichbehandlung und hier wird wirklich auf den Schwächsten unserer Gesellschaft die Politik ausgetragen. Ich finde das unverantwortlich.
Vielen Dank. AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla im 7-Tage-Deutschland-Interview. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Am Mittwochabend hatten wir auf unserem Telegram-Kanal im Brennpunkt eine kleine Premiere. Wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit genutzt, mit unseren Abonnenten und allen Telegram-Nutzern in einem virtuellen Sprachraum, einem Sprachchat zu diskutieren. Mein Gast war der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner, der sich direkt aus dem Reichstagsgebäude zugeschaltet hatte. Wir haben viel gesprochen über Merkels Ermächtigung, mittels Infektionsschutzgesetz direkt in die Länder regieren zu können, über die Opposition der AfD gegen diese Gesetzesänderung und über die Proteste tausender Bürger auf den Straßen. In erster Linie ging es aber um das direkte Gespräch mit Ihnen. In so einem Chatraum können Sie nämlich einfach nur zuhören. Sie können aber auch, wenn Sie möchten, mitreden.
Ja, ich wollte einfach auch nur mal mich bei den Herren von der AfD bedanken. Herr Brandner, Sie und Ihre Kollegen, ich finde, Sie machen wirklich eine gute Arbeit. Ich schaue mir ja auch immer die Debatten im Parlament an und man sieht ja auch immer, wie schwer das ist, gegen diesen Einheitsbrei da zu kämpfen. Und umso schwieriger ist es. Ich hoffe halt, dass bei der Bundestagswahl ein entsprechendes Zeichen gesetzt werden kann und möchte da appellieren, dass Ihre Leute in den Kreisen, Bezirken und wo nicht überall halt eben die Leute, die Sie kennen, die wo Sie wissen, die sind AfD die Leute ansprechen, um zu unterstützen, ja, ob es Flyer austragen ist und so weiter und so weiter. Ich habe mir jetzt ein Anmeldeformular geholt und ich werde in den nächsten Tagen Mitglied bei der AfD werden.
Wobei ich auch jetzt trotzdem sage, man muss auch mit dem Beitritt nichts überstürzen. Also schauen Sie erstmal in Ruhe unsere Programmatik an, ob die Sie überzeugt. Also ich habe noch kaum mit jemand gesprochen, der sich wirklich mal Zeit genommen hat, die Programmatik durchzulesen, der dann gesagt hat, diese Partei ist nicht meine. Es ist durch und durch vernünftige bürgerliche Politik, die auch definiert ist bei unserem Programm. Also schön, wenn Sie Mitglied werden alle, aber es ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn Sie einfach, wenn Sie kein Mitglied sind, in Ihrem bekannten Freundeskreis gut oder zumindest nicht schlecht über die AfD reden, wenn Sie letztendlich die AfD auch wählen bei den Landtags- oder bei der Bundestagswahl. Und wenn Sie natürlich eintreten, ist das noch viel schöner. Aber man muss nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe volles Verständnis dafür, dass die Leute, die sagen, ach, die haben so eine schlechte Presse von der AfD, ich gucke mir das erstmal gründlich an, gucken Sie gründlich an und ich verspreche im Großteil von denen, die hier zuhören, sie werden hinterher enttäuscht darüber sein, wie bürgerlich und wie vernünftig wir als AfD sind.
Unser Premierengast Stefan Brandner. Viele Zuhörer wollten uns einfach mal auf die Schulter klopfen und sich für die Arbeit der AfD für Deutschland bedanken und für Europa, wie dieser junge Mann, der aus Irland zugehört hat.
Ich wollte nur sagen, dass ich bin Irisch und ich kenne viele Leute in Irland, die ihre Partei schützen und lieben und sie sind, ich muss sagen, dass ihr Name passt ihr sehr gut zu ihnen, weil sie sind die einzige Alternative für Deutschland. Ich liebe ihre Politik und ja, die irische Medien ist nicht gut. Sie sagen schlechte Dinge über dich und wahrscheinlich aus, dass deutsche Medien ist nicht so anders. Aber ich wollte sagen, dass viel Glück zu dir und ihrer Partei.
Ein Thema beschäftigte die meisten Zuhörer. Wie die Mainstream-Medien ständig versuchen, die AfD entweder in einem völlig falschen Licht darzustellen oder eben gar nicht stattfinden zu lassen.
Ich sehe halt jetzt einfach so, dass die AfD nicht mehr so die Möglichkeit hat, irgendwo sich präsent zu zeigen, weil die rechtlich-öffentlichen Medien, die geben ja auch keine Möglichkeit, die AfD mal zu hören, sondern da werden eben nur die Altparteien gehört und mehr auch nicht. Was hat die AfD noch für eine Möglichkeit, präsenter zu werden, außer eben auf YouTube etc., Social Media?
Wir als AfD haben kaum Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Medien. Also gucken Sie mal die ganzen Quassel-Shows da an. Da kommen wir nicht vor. Die machen wir jetzt blöd finden, diese Quassel-Shows, aber die haben halt eine ziemliche Reichweite. Gucken Sie sich mal die Tagesschau, die Heute-Sendung an, wie oft kommen da Originaltöne von der AfD, also dass einem das Mikrofon hingehalten wird und man kann die AfD-Meinung abbilden. Das kommt so gut wie nie vor. Wenn überhaupt, wird über die AfD berichtet, ohne dass wir uns selber dazu äußern können. Also Riesenproblem. Wir haben Riesenprobleme, was die Einheitsmedien, die Druckpresse angeht, die ja inzwischen auch mit über 200 Millionen Euro im Jahr mit Steuergeldern finanziert wird, also auch am Tropf des Staates hängen. Auch da haben wir kaum Zugang. Unser Standbein, unsere Möglichkeiten im Wahlkampf und auch zwischen den Wahlkämpfen. Natürlich war immer der direkte Kontakt mit dem Bürger. Wir haben Bürgerversammlungen gemacht, Bürgerdialoge mit Hunderten von Leuten in krachenvollen Hallen und Sälen. Und das ist uns natürlich weggetreten worden. Was können wir machen, ist Ihre Frage. Ein richtiger, wichtiger Schritt ist das, was wir heute Abend machen. Neue Sachen versuchen. Diesen Podcast heute Abend, ich habe geguckt, wir waren gerade bei über 140 Teilnehmern. Da sagt man sich, ja, das sind ja nicht so viele, aber das ist auch nur der kleine Brandner, der mal eine Dreiviertelstunde mit dem Herrn Frier sich unterhält und guckt, dass Leute dabei sind. Wenn das Dutzend, wenn das hundertfach in der Republik passiert, erreicht man auch Tausende, Zehntausende von Leuten. Wir haben die Möglichkeit, über YouTube, über Facebook, über Telegram Geschichten zu machen und da sind wir absolute Spitze, was die Arbeit in den sozialen Medien angeht.
Sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner am Mittwoch in unserer Premiere eines direkten Dialogs mit Ihnen in einem Telegram-Sprachraum auf unserem Kanal im Brennpunkt. Am nächsten Mittwoch erwarte ich Sie um 18 Uhr alle zu einer neuen Diskussion in gleichem Raum. Bitte abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal, dann bekommen Sie rechtzeitig eine Erinnerung und kommen Sie Mittwochabend in den Chat. Die Links für beides stelle ich Ihnen in die Beschreibung dieses Podcasts. Der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Hier ist 7 Tage Deutschland. Jetzt nach Afghanistan. Da sind noch deutsche Soldaten im Einsatz. Die werden nun bald abgezogen. Bis dahin allerdings sind sie dort in erhöhter Gefahr, weil die langfristige Bekanntgabe des Abzugstermins die Sicherheitslage vor Ort noch einmal verschärft hat. Deutliche Kritik kommt vom verteidigungspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, von Rüdiger Lukassen.
Naja, die Trump-Administration hatte ja schon den 1. April nach entsprechenden Verhandlungen mit den Taliban vorgesehen. Das ist jetzt nicht gelungen. Aus meiner Sicht ist es so, dass die neue Administration, die Biden-Administration, jetzt ein Zeichen setzen wollte, ein symbolträchtiges Zeichen setzen wollte und deswegen als endgültiges Abzug den 11. September gewählt hat. In der Tat ist das für Abzug von Truppen aus einem, ja, kann man doch sagen, Kriegsgebiet ein relativ kurzer Zeitraum.
Wie gefährdet sind denn die deutschen Soldaten jetzt die letzten 8-10 Wochen?
Ja, die Bundesregierung hat ja bekannt gegeben, schon Mitte August die letzten Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Das ist auf jeden Fall eine gefährliche Situation, weil natürlich die Flanke geöffnet wird. Und dazu kommt ja auch noch, dass die angestellten Ortskräfte, aber auch all die Personen, die in der Entwicklungshilfe tätig waren für das BMI oder die Polizisten für das Auswärtige Amt, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und so weiter, ja auch geschützt aus dem Land geholt werden müssen. Das ist keine einfache Operation. Kann sogar dazu führen, dass die Bundeswehr sich entscheiden muss, kurzfristig Verstärkungskräfte nach Afghanistan zu verbringen.
Es könnte sein, dass jetzt erstmal noch wieder 500 Soldaten hinfahren nach Afghanistan, 7000 Kilometer von Berlin aus, um dann dort die Leute mehr oder weniger rauszuholen, sicher rauszuholen.
Naja, wie uns die Bundesregierung gesagt hat, ist das ja einmal fest vorgesehen, die sogenannten Redeployment Teams, die also für eine solche Rückführung der Soldaten zuständig sind und also auch dann jetzt erstmal in Afghanistan eingeführt werden müssen. Aber es kann durchaus darüber hinaus notwendig sein, Kampftruppen, Sicherungstruppen zusätzlich einzuführen.
Wenn wir mal Bilanz ziehen von 2002, die ersten Soldaten sind damals eingetroffen bis heute, leider Gottes 59 Tote zu beklagen, 35 Bundeswehrsoldaten im Kriegsgeschehen, sie sind praktisch gefallen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Sie sich das heute angucken, war es die Opfer wert?
Also Menschenleben zu opfern und dann zu fragen, ob es sich gelohnt hat, ist immer eine sehr schwierige, das ist auch eine ethische Frage. Aber wenn man es dann dem Ausfluss dessen, was man erreicht hat, also dem politischen festmacht, dann muss man sagen, nein. Es hat sich eindeutig nicht gelohnt. Denn das, was an Nationenbildung dort erreicht werden sollte, was an Rechten für Frauen und andere Minderheiten erreicht werden sollte, ist nicht in dem Maße erreicht worden. Und noch viel, viel schlimmer, es sind ganz klare Anzeichen dafür vorhanden, dass die Taliban, sobald die letzten alliierten Soldaten aus Afghanistan abgezogen sind, den Zustand vor 2002 wieder herbeiführen würden. Das heißt, sowohl die Sicherheitskräfte, also die nationale Volksarmee, ist gefährdet, genauso wie natürlich auch die aktuelle Regierung.
Das heißt aber im Klartext, ab nach dem 11. September, wenn die letzten Alliierten raus sind aus Afghanistan, könnte sein, dass das Land wieder genau in den Zustand verfällt, wo es 2001 war.
Genau das ist richtig. Ich befürchte sogar auch noch, dass jetzt schon in dieser Phase des Abzuges die ersten, Soldaten der Sicherheitskräfte, aber auch vor allen Dingen der afghanischen Administration sich umorientieren, weil sie genau wissen, was nach dem 11. September in Afghanistan passiert und dass sie jetzt schon kooperieren mit den Taliban. Und das macht die Situation jetzt bis September besonders gefährlich und besonders volatil.
Sie als Oberst AD, Sie sind einer vom Militär, der militärische Lagen einschätzen kann, der Sie kennt. Was hätten Sie anders gemacht? Oder hätte man da was besser machen können bei diesem ganzen Einsatz? Oder stand der von Anfang an unter einem schlechten Stern?
Ja, also auf jeden Fall stand er von Anfang an unter einem schlechten Stern. Wenn man schon mal anfängt mit dem Kampfeinsatz nach Artikel 5, also nach dem 11. September 2001, so müssen wir ja schon mal konstatieren, dass es ein NATO-Einsatz war außerhalb des NATO-Gebietes. Also von daher schon mal höchst umstritten. Und so ging es dann auch weiter bis zum Schluss, zum Start Stabilisierungseinsatz. Letztendlich war der deutsche Einsatz nur ein Einsatz nach dem Motto Flagge zeigen, eine gewisse Bündnissolidarität zeigen. Dafür haben wir diese Opfer an Soldaten und das Leid vieler Soldaten und Angehörigen in Kauf genommen, ohne tatsächlich etwas für dieses Land, geschweige denn für unsere Sicherheit zu erreichen.
Vielen Dank, Oberst AD Rüdiger Lukassen. Deutliche Worte, 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Es ist eine Schande. Linke Ideologen pfuschen und panschen nach Herzenslust in unserer Sprache rum. Da halten Gendersternchen inzwischen Einzug in amtliche Dokumente und selbst in den Duden, obwohl der Rechtschreibrat dem Genderstern gerade erst bescheinigt hat, dass er nichts anderes ist als ein Rechtschreibfehler. Eine unmögliche Situation für Schüler und Studenten, die teilweise mit Punktabzug bedroht werden, wenn sie nicht gendern, gleichzeitig aber durchaus Bauchschmerzen haben, wissentlich Rechtschreibfehler zu machen. Unsere deutsche Sprache und damit unsere deutsche Kultur sind bedroht. Und das nicht nur von Gendersternchen. Was die AfD dagegen und für unsere Sprache und Kultur tun will, das hören Sie gleich nach unseren Nachrichten aus den deutschen Ländern. Hamburg, nichts als grüne Autoabzocke. Hamburgs grüner Verkehrssenator plant eine Änderung der Parkgebührenordnung. Durch die Erhöhung von Parkgebühren sollen Mehreinnahmen von über 3 Millionen Euro zusammenkommen und das jedes Jahr. Der Vorsitzende und verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft, Dirk Nockemann, meint dazu:
Die grüne Anti-Autofahrer-Politik wird immer unverschämter und macht selbst vor Anwohnern nicht Halt, die nun kräftig abgezockt werden sollen. Der einseitige Kampf gegen das Auto und damit gegen hunderttausende autofahrende Bürger muss endlich aufhören. Als AfD-Fraktion verwahren wir uns gegen die geplante Autoabzocke der Grünen und vor allem gegen die ideologisch geführte Verkehrspolitik. Verkehrspolitik muss alle Verkehrsteilnehmer im Blick haben.
Mecklenburg-Vorpommern, wirkungslose Wiedereinreisesperren. Rund 200 Ausländer halten sich aktuell trotz einer Wiedereinreisesperre in Mecklenburg-Vorpommern auf. Das hat die Bundesregierung auf AfD-Anfrage zugeben müssen. Wiedereinreisesperren dienten dazu, dass abgeschobene Personen nicht erneut nach Deutschland einreisen dürfen, sagt der migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion in Schwerin, Horst Förster. Die derzeit fast 200 wirkungslos ausgesprochenen Wiedereinreisesperren zeigten, wie sehr der Drehtüreffekt in Mecklenburg-Vorpommern Realität sei. Die Polizei schafft es offensichtlich nicht, die Einreise abgeschobener, zum Teil krimineller Ausländer zu verhindern. Sie setzt allerdings aktuell all ihre Kräfte ein, um zu unterbinden, dass Erholungssuchende aus angrenzenden Bundesländern die Landesgrenze überqueren. Bei der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen gegenüber Deutschen funktioniert der Schutz der Grenzen offensichtlich lückenlos. Bayern. Schwere Bildungsverluste durch Schulschließungen. AfD fordert, die junge Generation nicht länger zu schädigen. Das IFO-Institut hat eine Studie zur Situation von Deutschlands Schülern seit dem zweiten Lockdown vorgestellt. Dazu wurden mehr als 2000 Eltern befragt. Wie haben die Schüler die Zeit der Schulschließungen ab Mitte Dezember verbracht? Offenbar konnte der ausgefallene Präsenzunterricht nur sehr unzureichend ersetzt werden. 39% der Schüler hatten höchstens einmal pro Woche gemeinsamen Videounterricht. 18% hatten sogar noch nie solchen Unterricht. Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen ist darauf angewiesen, sich den Lernstoff selbst zu erarbeiten. Der bildungs- und schulpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Markus Beierbach.
Noch immer sind digitale Lehrmethoden nicht für alle verfügbar. Die Schüler sind oft auf sich allein gestellt und lernen weitaus weniger als unter normalen Umständen. Die Zeit des Unterrichtsausfalls wird meist mit Fernseher, Computer und Handyspielen verbracht. Der Bildungsverfall festigt sich, die soziale Spaltungen vertiefen sich. Eine Generation von Bildungsverlierern wächst daran, die lebenslang benachteiligt sein wird. Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch im sonstigen Leben. Denn die psychischen Schäden durch Isolation und Vereinsamung hinterlassen tiefe Spuren. All dies bestätigt leider die Befürchtungen, die wir als AfD seit langem vortragen. Der Online-Unterricht, wenn er denn überhaupt mal stattfindet, ist nicht in der Lage, den Präsenzunterricht zu ersetzen. Anstatt endlich einmal normalen Unterricht zu ermöglichen, planen Bundes- und Staatsregierung sogar, die verheerende Situation zum Dauerzustand zu machen, indem künftig jederzeit ab dem willkürlich festgelegten Inzidenzwert von 165 die Schulen geschlossen werden sollen.
Und soweit unsere Nachrichten aus den deutschen Ländern für diese Woche in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Mehr aktuelle Meldungen finden Sie jeden Tag frisch bei uns im Internet auf der Seite afdkompakt.de. Linke und Grüne treiben es ständig voran. Alles wird beliebig in diesem Land, Geschlechter beispielsweise, aber auch unsere gemeinsame kulturelle Identität und unsere Sprache gehen nach und nach verloren. Das ist ein aktiv betriebener Prozess von meist linken Gruppen. Das ging in den 60ern los, von den Unis strahlte das in die Gesellschaft aus und gipfelt heute in Äußerungen wie dieser, die der AfD-Abgeordnete Mark Jongen zitiert.
Das war dieser berühmte Ausspruch von Ayhan Özus, der ehemaligen Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, SPD, die ja sagte, eine spezifisch deutsche Kultur ist über die Sprache hinaus nicht festzustellen. Also im Grunde gibt es sowas wie deutsche kulturelle Identität nach dieser Dame, die ja stellvertretend steht, im Grunde für das politische Establishment. Der Satz ist ja quasi unwidersprochen geblieben, außer jetzt von unserer Seite, gibt es so etwas nicht. Und das ist natürlich hoch alarmierend und deswegen ist es für uns an der Zeit, hier daran zu erinnern, dass es das natürlich gibt und geben muss, wenn wir als Volk, als Nation auch auf die Dauer Bestand haben wollen, dann können wir uns nicht in eine Reihe von Teilidentitäten sozusagen auflösen und uns als nur als eine Agglomeration derselben betrachten, sondern müssen uns besinnen auf das, was eigentlich die deutsche kulturelle Identität ausmacht.
Stimmen, die auf kulturelle Identität pochen, werden heutzutage überall unterdrückt. Dieser erschreckenden Entwicklung setzt die AfD den Nationalen Aktionsplan Kulturelle Identität entgegen und fordert die Schaffung einer deutschen Akademie für Sprache und Kultur. Sozusagen als oberste deutsche Sprachpfleger, als Verteidiger unserer gemeinsamen Sprache gegen alle ideologischen Angriffe von links. Gegen Gendersternchen, Unterstriche, Xe und Innen.
Diese Sprachpflege soll vor allem diese Akademie übernehmen. Da ist ein wenig das Vorbild, die Akademie Française. Das wissen die Franzosen seit dem 17. Jahrhundert, legen hier allergrößten Wert auf Sprachpflege, haben ein Gremium von 40 Gelehrten, die da auf Lebenszeit gewählt sind und sich immer wieder selbst also rekrutieren aus der Welt der Gelehrten, also neue Mitglieder gewinnen, wenn eines ausscheidet. Das haben wir uns da zum Vorbild genommen und wollen das also auch für Deutschland etablieren. Eine ähnliche Struktur, die nicht in Konkurrenz treten soll zu den bestehenden Strukturen und Akademien wie der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt beispielsweise, sondern als eine Plattform dienen soll, die all diese Aktivitäten vernetzt, ihnen auch mehr öffentliche Sichtbarkeit verleiht und vor allem auch über die Sprache hinaus die Kultur auch mit im Blick hat.
Mark Jongen sagt, ohne Geschichte und Tradition, ohne Wissen und Bildung kann es keine kulturelle Identität geben. Deswegen fordert die AfD neben der Verteidigung der Sprache gegen alle Einflüsse von Ideologen auch eine neue Erinnerungspolitik. Nicht mit einer einseitigen Fixierung auf die düsteren Seiten der deutschen Geschichte. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das die kulturelle Identität ausmacht, muss sich auch auf positive geschichtliche Ereignisse stützen können. Und der Aktionsplan wird auch die gemeinsame Identität im Blick haben, die sich an Baudenkmälern festmacht.
Da soll auch dieser nationale Aktionsplan einen Beitrag dazu leisten, sozusagen zerstörte Bausubstanz wieder aufzubauen, Bundesmittel dafür bereitzustellen, einen Diskurs da auf den Weg zu bringen, die für die kulturelle Identität Deutschlands wichtig sind. In der Vergangenheit gab es da ja auch schon sehr vorbildliche Projekte wie der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses oder die Garnisonkirche in Potsdam. Derartige Projekte sollten vermehrt gefördert werden. Und man sieht ja auch die Bürgerinitiativen, die da dahinter standen, wie wichtig es für die Menschen ist, dass solche Gebäude eben wieder entstehen.
Die AfD im Bundestag macht sich stark für unser Land, seine Sprache und seine Identität. Das ist zunehmend wichtig als Gegengewicht zur linken Cancel Culture, die das Ausradieren aller nicht-mainstreamigen Meinungen betreibt. 7 Tage Deutschland, hier ist der AfD-Wochenend-Podcast aus Berlin. Kinder muss man sich heutzutage leisten können. Dieser erstmal harmlos klingende Satz umschreibt eines der größten Probleme unseres Landes. Kinder werden vom Mainstream als Karrierebremse, Kostenfaktor, Mobilitätshemmnis, ja selbst als Klimagefahr gesehen. Nur eine Partei, nämlich die AfD, sieht Kinder als das, was sie immer waren und immer sein müssen. Als die einzige und größte Hoffnung für unser Land und seine Zukunft. Während Merkel und Co. Großunternehmen stützen und hofieren, wird die deutsche Familie, gerade in der Corona-Hysterie, oft völlig allein gelassen. Schluss damit, sagt der familienpolitische Sprecher der AfD im Deutschen Bundestag, Martin Reichert.
Wir müssen Familien entlasten, nicht nur vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Lockdown-Krise, sondern ganz generell vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die wir ja als demografische Katastrophe erkannt haben, als einzige Partei. Kinder sind unsere Zukunft und darum müssen wir Familien Mut machen, wieder Kinder zu bekommen, Familien zu gründen, das heißt gerade hier die jungen Menschen ermutigen, und dazu gehören eben auch monetäre Leistungen des Staates. Wir wollen Familien einen Kinderkredit ermöglichen, der ab der 12. Woche beantragt werden kann und der dann 10.000 Euro beträgt, sodass erstmal die notwendigen Anfangskosten gedeckt werden können. Wir wollen darüber hinaus auch, dass familiennahe Dienstleistungen und Kinderbetreuung stärker steuerlich begünstigt werden. Wir wollen hier die notwendigen Freibeträge auf 18.000 Euro erhöhen. Das ist eine Vervielfachung der bisherigen Beträge. Ich denke, damit sind wir auf einem im Ganzen guten Weg. Und darüber hinaus, sage ich mal, sind wir auch daran, dass auch in unserem Bundeswahlprogramm vorhandene Familiensplitting mit einzubringen. Wir streben es an, dass eine Familie mit bis zu 3 Kindern und einem Einkommen von bis zu 100.000 Euro dann steuerfrei bleibt.
Gehen wir noch mal rein in die einzelnen Punkte. Zum Beispiel sind Sie auch dafür, dass die Mehrwertsteuer auf Kinderprodukte, also sprich zum Beispiel die Kindermilch bzw. auch Spielzeug, dass der Mehrwertsteuersatz gesenkt wird.
Richtig. Hierzu hatten wir bereits einen Antrag eingebracht, um hier auch unser Wahlprogramm umzusetzen. Das ist bereits geschehen. Das ist eine sehr wichtige Forderung. Es kann nicht sein, dass Krebsfleisch und Rennpferde in Deutschland mehrwertsteuerbegünstigt sind und unsere Zukunft, nämlich die Kinder, nicht.
Das alles in Frankreich mittlerweile, das ist ja mehr oder weniger Ihr Vorbild für diese ganzen Initiativen, dass in Frankreich das alles mittlerweile, aber auch, glaube ich, auch in Italien, die sind da auch wesentlich weiter vorne als wir.
Das ist richtig. In Deutschland ist Familienpolitik leider Ideologie geleitet. Hier geht es nicht in erster Linie um Familie und Kinder in Deutschland, sondern es geht um die Verfolgung ideologischer Ziele vom Gender Mainstreaming über die Frage, wer arbeitet in einer Familie und wer nicht. Das sind aber nicht die zentralen Fragen, sondern die zentralen Fragen sind, oder die zentrale Frage ist, dass es Familien gut geht und dass junge Menschen Mut haben, Familie zu gründen und Kinder zu haben.
Sie haben zum einen natürlich die Ein-Kind-Familie im Blick, dann geht es aber auch darum, Familien wieder mit mehr Kindern. Denn es gibt ja tatsächlich Familien, die haben mehr Kinder und dazu soll das Familiensplitting ausgedehnt werden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wir wollen das Ehegattensplitting in ein Familiensplitting umwandeln. Das ist auch eines unserer Ziele, damit eben auch steuerrechtlich die Familien entsprechend ihrer Kinderzahl gefördert werden. Das ist uns sehr wichtig. Wir möchten ja, dass Familien auch 2 und 3 Kinder haben und dass sie das auch finanziell stemmen können. Denn eins muss klar gesagt werden, der Kinderwunsch ist bei deutschen Familien deutlich höher als die hinterher heranwachsende Kinderzahl. Und darum ermöglichen wir den Familien ihren Kinderwunsch.
Schluss also mit Kinder muss man sich leisten können, sondern Kinder soll man sich leisten.
Richtig. Kinder dürfen nicht dadurch benachteiligt werden und der Kinderwunsch nicht dadurch abgeschnürt werden, dass Kinder in Deutschland zum Armutsrisiko werden. Das kann so nicht sein und das dürfen wir als AfD nicht zulassen.
Vielen Dank. Martin Reichert, familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag und natürlich Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Herr Reichert, toi 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 für Ihren Landtagswahlkampf. Der ist ja in 8 Wochen, ist es soweit.
Richtig. Auch hier haben wir im Programm neben der Corona-Politik auch einen starken familienpolitischen Anteil. Und die CDU hat ja mit Herrn Haselhoff nun auch einen Kandidaten auf dem Tableau, der sich in den letzten Wochen und Monaten als Umfaller bewiesen hat. Und ich denke, wir werden da einen starken Wahlkampf führen.
Vielen Dank. Ich bin Tobias Weber.
7 Tage Deutschland, Sie hören den Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Das Gesellige, das Zwischenmenschliche, das bleibt in der verordneten Pandemie immer öfter auf der Strecke. Kein gemütlicher Abend bei Freunden, kein Zusammensitzen ums Lagerfeuer, kein feuchtfröhlicher Treff in der Gastwirtschaft, kein frisch gezapftes an der Theke. Das fehlt den allermeisten von uns und das ist bedrohlich, auch und vor allem für das deutsche Bier. Nun weist der Kalender den heutigen Freitag als den Tag des deutschen Bieres aus. An diesem Tag im Jahr 1516 wurde das bayerische Reinheitsgebot verkündet. Das nenne ich mal Tradition. Stefan Protschka ist der landwirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und jetzt zugeschaltet. Herr Protschka, schönen guten Tag. Ist Ihnen heute an diesem Tag noch nach Feiern und Anstoßen?
Ja, eigentlich würde ich diesen Tag irgendwo im Biergarten verbringen, aber leider durften wir es letztes Jahr schon nicht und dieses Jahr wieder nicht aufgrund der Lockdown-Politik unserer Regierung. Aber ich werde heute Abend schön gemütlich auf meiner Terrasse ein gemütliches bayerisches Bier zapfen und werde es mir schmecken lassen, denn das Tag des Bieres muss man immer feiern.
Und das haben Sie sich nach dieser Woche im Deutschen Bundestag aber auch wirklich verdient, Herr Protschka. Beschreiben Sie doch bitte mal die Situation der Branche seit dem Beginn der unendlichen märkischen Lockdowns. Wir haben im Fernsehen ja die Bilder gesehen, die jeden Biertrinker verzweifeln lassen. Da mussten ja hektoliterweise Bier weggeschüttet werden.
Naja, ich komme ja vom Land. Wir haben auch kleine Brauereien, viele kleine Brauereien. Die leiden extrem darunter, denn die leben ja von den Volksfesten, von den Schützenfesten. Die haben teilweise noch eigene Gaststätten. Wir versuchen zumindest, dann die kleinen Brauereien dahingehend zu unterstützen, dass ich mir das Bier direkt vor Ort von der Brauerei abhole, dass ich mein Ständer Bier in der Gaststätte meines Vertrauens kaufe, damit zumindest der Wirt etwas hat, die Brauerei etwas hat. Aber ja, leider fallen wieder mal die ganzen Schützenfeste, Volksfeste, Grillfeste, alles fällt aus, die ganzen Sportfeste. Es findet auch in den kleinen Ligen kein Fußballspiel statt, wo man am Sonntagnachmittag am Fußballplatz geht, das ein oder andere Bier sich gönnt am Tag des Herrn. Leider fällt alles aus und es fällt den kleinen Brauereien sehr schwer. Und ich fürchte, wie ich schon angesprochen habe, dass wir nach dieser Lockdown-Krise sehr viele kleine Brauereien nicht mehr auf dem Markt haben werden.
Was fordert denn die AfD ganz konkret, um die Brauereien und ja nicht nur die zu retten? Ihr Plan, sofort alle Gastwirtschaften aufsperren, drinnen und draußen?
Ja klar, also vor allem die Gastwirte waren es ja, die sofort mit Hygienemaßnahmen gearbeitet haben. Die haben Hygienekonzepte gehabt. Ich meine, in einem Biergarten, jeder Aerosol-Wissenschaftler sagt, im Freien spielt es überhaupt keine Rolle. Ja gut, ich muss ja nicht kuscheln mit fremden Leuten. Im Biergarten habe ich meinen Tisch, da sitze ich in der Regel mit der Familie, mit den engsten Freunden. Und das war's. Also öffnen. Lass die Biergärten öffnen, lass die Cafés öffnen. Im Freien sowieso alles auf, auch im Geschlossenen. Mein Gott, die haben alle Lüftungsanlagen eingebaut. Die haben Abstände hergestellt in den Gaststätten. Die haben alle Geld investiert, die Gaststätten. Lass die öffnen. Was mache ich in der Gaststätte? Ich gehe zum Essen, trinke mein Bier und dann gehe ich wieder nach Hause, vielleicht nach dem Essen noch einen Kaffee. Und dann war's das. Ich gehe ja nicht mit wildfremden Menschen zum Essen. Ich gehe mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit dem engsten Freundeskreis, mit meinen Eltern. Und die Leute treffe ich ja sowieso immer. Also öffnen, öffnen, öffnen.
Sagt Stefan Protschka, der landwirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, heute am Tag des deutschen Bieres, auf das es noch viele hundert Jahre unser deutsches Bier geben möge. Herr Protschka, na dann Prost, oder wie heißt es bei Ihnen in Bayern am Stammtisch?
Ja, Prost heißt es bei uns in Bayern.
Ja, dann heißt das auch so wie bei uns in Brandenburg. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten und auf ein gutes Feierabendbier Ihnen, Herr Protschka. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und mit dem Gedanken ans Feierabendbier verabschieden wir uns an diesem Freitag. So viel 7 Tage Deutschland für heute. Sie können jetzt gerne bis zum nächsten Freitag auf den nächsten Podcast warten. Oder wir hören uns auch gern schon zum Gespräch am Mittwochabend wieder, 18 Uhr, sehr pünktlich, im Sprachraum bei Telegram auf unserem Kanal im Brennpunkt. Gleich abonnieren, die Links stehen in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich bin Detlef Friehe für heute. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.